Herzlich willkommen bei Einfach Bitcoin. Hier sprechen wir über alles rund um Bitcoin, Technik, Wirtschaft, Politik, Energie, Freiheit und ja, natürlich auch die Zukunft des Geldes. Heute wollen wir uns mal ein Thema genauer anschauen, das viele beschäftigt. Bitcoin versus, normales Geld, also unser Euro, Dollar, Franken, was wir halt so täglich nutzen. Bitcoin ist ja längst kein Nischenthema mehr, ne? Es steht echt im Zentrum globaler Debatten.
Absolut. Da geht's um Wirtschaft, um Freiheit, auch um die Zukunft unseres Finanzsystems, ganz klar. Auf der einen Seite haben wir halt Staaten, die ihre Währungen steuern. Und auf der anderen Seite Bitcoin, das nach ganz eigenen Regeln funktioniert. Und genau diese Regeln schauen wir uns heute mal an. Und warum so viele sagen, Bitcoin krempelt unser Verständnis von Geld irgendwie um.
Okay, super. Dann lass uns das mal auspacken. Aber bevor wir voll in Bitcoin eintauchen, vielleicht ganz kurz nochmal der Schritt zurück. Was ist Geld eigentlich? So ganz grundlegend.
Jan, gute Frage. Im Kern, da sind sich die meisten ja einig, hat Geld drei Funktionen. Erstens, es ist ein Tauschmittel. Wir brauchen nicht mehr Äpfel gegen Schuhe tauschen, sondern nehmen Geld. Zweitens, eine Recheneinheit. Damit können wir den Wert von Dingen vergleichen. Ein Auto kostet X Euro, ein Brot Y Euro, klar. Und drittens, und das ist oft so ein Knackpunkt, es sollte ein Wertaufbewahrungsmittel sein. Also, dass wir heute verdientes Geld für später sparen können.
Und früher waren das ja oft Edelmetalle, ne? Gold oder Silber, die hatten irgendwie selbst einen Wert. Heute ist das ja anders. Stichwort Fiat-Geld.
Genau, Fiat-Geld. Das ist unser heutiges Geld. Euro, Dollar, egal ob Schein, Münze oder digital auf dem Konto. Fiat kommt ja aus dem Lateinischen, heißt es werde. Das Geld hat keinen eigenen materiellen Wert. Sein Wert basiert eigentlich nur auf dem Vertrauen. Dem Vertrauen, dass die Institution dahinter, meist eine Zentralbank oder der Staat, dafür sorgt, dass es akzeptiert wird und, seinen Wert halbwegs behält.
Ein System, das auf Vertrauen in Autoritäten basiert, sagst du.
Ja, genau.
Und da liegt ja oft das Problem, oder? Das Vertrauen kann wackeln, wenn zum Beispiel zu viel Geld gedruckt wird. Inflation ist das Stichwort.
Richtig.
Dann verliert unser Geld an Kaufkraft. Das System ist also manipulierbar.
Exakt. Diese Möglichkeit, die Geldmenge potenziell unbegrenzt auszuweiten. Das ist ein Kernmerkmal von Fiat-Währungen. Und für Kritiker eben auch die größte Schwachstelle. Und genau hier setzt Bitcoin an. Das wurde ja 2009 gestartet von diesem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Nach der Finanzkrise 2008. Die Idee war, ein digitales, dezentrales Geld. Ohne Mittelsmänner wie Banken. Und mit Regeln, die fest im Code stehen. Vor allem die Regel zur Geldmenge.
Okay, spannend. Was ist denn jetzt das Besondere an Bitcoin? Was macht es so anders?
Da gibt's vor allem drei Dinge, die man verstehen muss. Erstens, die absolute Begrenzung. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Punkt. Keine Zentralbank, keine Regierung kann da einfach mehr drucken. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu Euro oder Dollar. Und das zielt direkt auf dieses Inflationsproblem von Fiat-Geld ab.
Nur 22 Millionen, das ist ja schon krass. Und das ist in Stein gemeißelt, sozusagen, im Code?
Genau, fest im Code verankert. Und nicht nur die Grenze selbst, sondern auch der Mechanismus, wie neue Bitcoin entstehen, das sogenannte Halving. Alle 4 Jahre halbiert sich die Menge neuer Coins, die erzeugt werden. Das heißt, die Inflationsrate von Bitcoin nimmt planmäßig ab und nähert sich immer weiter der Null an. Das ist eine vorhersehbare Verknappung, die es so bei Fiat-Geld eben nicht gibt.
Verstehe. Okay, das war Punkt 1, die Begrenzung. Was noch?
Zweitens, die Technologie dahinter, die Blockchain. Stell dir das wie ein digitales Kassenbuch vor, aber eins, das öffentlich ist und auf tausenden Computern weltweit verteilt liegt. Jede einzelne Transaktion wird da drin gespeichert. Chronologisch und, ganz wichtig, unveränderlich. Einmal drin kann man es praktisch nicht mehr fälschen oder löschen. Doppelt ausgeben geht auch nicht.
Ein öffentliches, unveränderliches Kassenbuch. Wie wird denn sichergestellt, dass das auch wirklich stimmt und keiner schummelt?
Das läuft über einen Konsensmechanismus. Meistens Proof of Work. Da lösen spezielle Teilnehmer im Netzwerk, die Miner, komplexe kryptografische Rätsel. Wer zuerst die Lösung findet, darf den nächsten Block mit Transaktionen an die Kette hängen und kriegt dafür eine Belohnung in Bitcoin. Das kostet viel Rechenleistung und Energie Und genau das macht das System so sicher. Manipulieren wäre extrem teuer, weil man mehr Rechenpower bräuchte als alle anderen zusammen. Sicherheit durch Rechenaufwand quasi.
Okay, Proof of Work. Und der dritte Punkt war?
Die Dezentralität. Das ist vielleicht der wichtigste Unterschied. Es gibt keine zentrale Instanz. Keine Bank, kein Staat, keine Firma, die Bitcoin kontrolliert. Das Netzwerk gehört niemandem und wird von allen Teilnehmern gemeinsam betrieben, die die Software nutzen. Niemand kann es einfach abschalten oder Transaktionen zensieren.
Okay, das ist wirklich ein fundamentaler Unterschied. Bei unserem normalen Geld haben ja ganz klar Staaten und Zentralbanken die Kontrolle. Die legen Zinsen fest, steuern die Geldmenge.
Ja, und das kann ja auch Vorteile haben. In Krisen können Zentralbanken versuchen, gegenzusteuern, die Wirtschaft zu stützen. Das ist ein Werkzeug, das Bitcoin bewusst nicht hat. Aber diese Macht birgt eben auch Gefahren. Missbrauch, Staatsverschuldung, Inflation. Die Bürger zahlen am Ende oft die Zeche.
Und Bitcoin entzieht sich dieser Kontrolle. Das klingt erstmal gut, nach Freiheit. Aber bedeutet fehlende Kontrolle nicht auch fehlenden Schutz? Was ist, wenn was schief geht? Keine Hotline, keine Einlagensicherung?
Ja, das ist die Kehrseite der Medaille. Absolut. Bei Bitcoin bist du dein eigener Herr, deine eigene Bank sozusagen. Das bedeutet Freiheit, aber auch volle Eigenverantwortung. Wenn du deine Zugangsdaten, die Private Keys, verlierst, dann sind die Bitcoin weg. Da gibt's niemanden, den du anrufen kannst. Das ist der Preis für Zensurresistenz und Unabhängigkeit. Traditionelle Systeme bieten mehr Netze und doppelten Boden, aber eben auf Kosten der Kontrolle durch Dritte. Bitcoin gibt dir Souveränität, verlangt aber auch mehr Vorsicht und Wissen.
Verstehe. Diese Unabhängigkeit macht es dann wahrscheinlich für Leute in Ländern mit hoher Inflation oder strengen Kapitalkontrollen interessant, oder?
Definitiv. Für Menschen in Argentinien, der Türkei, Nigeria, kann Bitcoin eine echte Alternative sein, um Ersparnisse zu schützen oder Geld über Grenzen zu senden, ohne teure Gebühren und Wartezeiten. Es ist ein Werkzeug für finanzielle Freiheit. Aber klar, genau das führt auch zu Konflikten. Staaten sehen ihre Macht bedroht, Banken ihr Geschäftsmodell.
Das bringt uns zu einer Frage, die immer wieder aufkommt. Wird Bitcoin irgendwann verboten? Können Staaten das einfach dicht machen?
Ein weltweites, lückenloses Verbot ist wegen der Dezentralität extrem schwer vorstellbar. Solange es irgendwo Internet und Leute gibt, die die Software laufen lassen, existiert das Netzwerk. Einzelne Staaten können die Nutzung natürlich erschweren, Börsen verbieten, Steuern draufpacken, das schon. China hat das ja versucht. Aber das Protokoll selbst lahmlegen, technisch kaum machbar, ohne massive Eingriffe ins globale Internet. Der Trend scheint eher in Richtung Regulierung zu gehen, nicht komplettes Verbot, jedenfalls in den meisten westlichen Ländern.
Okay, kommen wir nochmal zum Wert. Du sagtest, begrenzt auf 21 Millionen, im Gegensatz zu Fiat-Geld, das beliebig vermehrbar ist. Deswegen digitales Gold. Aber wie passt das zu den krassen Kursschwankungen?
Ja, die Volatilität. Die ist natürlich nicht zu übersehen. Langfristig argumentieren Befürworter aber, dass die programmierte Knappheit der entscheidende Treiber für den Wert ist. Während Fiat-Geld durch Inflation schleichend an Wert verliert, denk mal, was 100 Euro vor 20 Jahren wert waren, hat Bitcoin historisch eben an Wert gewonnen, trotz der Schwankungen. Viele sehen es deshalb als langfristigen Wertspeicher, als eine Art Versicherung gegen Probleme im traditionellen System, eben wie digitales Gold.
Aber warum schwankt der Kurs denn so stark? Das verunsichert doch viele.
Guter Punkt. Das hat mehrere Gründe. Erstens, der Markt ist noch jung und verglichen mit Gold oder Aktien immer noch ziemlich klein. Da können schon kleinere Summen den Preis stark bewegen. Zweitens, viel Spekulation. Leute kaufen und verkaufen kurzfristig, getrieben von Nachrichten, Gerüchten, Stimmungen. Drittens, regulatorische Unsicherheit. Jede Meldung von Behörden aus den USA oder Europa kann den Kurs hoch oder runter treiben. Und viertens, auch makroökonomische Faktoren spielen eine Rolle. Die allgemeine Risikobereitschaft an den Märkten beeinflusst auch Bitcoin. Es ist halt noch eine Findungsphase für diesen neuen Vermögenswert. Viele hoffen, dass die Volatilität mit der Zeit abnimmt, wenn der Markt reifer wird und die Regulierung klarer.
Okay, das macht Sinn. Aber jetzt mal ganz praktisch. Kann ich damit meinen Kaffee bezahlen? Ist Bitcoin alltagstauglich?
Also direkt auf der Hauptblockchain ist das im Moment noch schwierig. Eine Transaktion dauert eben, wie gesagt, so um die 10 Minuten, manchmal länger. Das ist an der Kasse zu lahm. Und die Gebühren können auch mal höher sein, gerade wenn viel los ist im Netzwerk. Das lohnt sich für kleine Beträge oft nicht.
Aber da gibt's doch auch Lösungen, oder? Du hattest vorhin das Lightning Network erwähnt.
Genau. Das ist sozusagen eine zweite Schicht über der Bitcoin-Blockchain. Damit kann man Zahlungskanäle zwischen Nutzern aufbauen. Innerhalb dieser Kanäle gehen Zahlungen dann blitzschnell, quasi in Echtzeit, und kosten fast nichts. Das ist ideal für kleine Alltagszahlungen. Erst wenn man den Kanal schließt, wird der Endsaldo wieder auf der Hauptblockchain gesichert. Lightning macht Bitcoin also viel alltagstauglicher. Es wird auch immer mehr genutzt, ist aber noch nicht überall verfügbar.
Aha, okay. Und wenn ich jetzt sage, das klingt ja doch irgendwie spannend, wie kann man Bitcoin überhaupt besitzen? Ist das schwer?
Nein, heute nicht mehr. Der einfachste Weg ist meist über Online-Börsen oder Broker. Da registriert man sich, weiß sich aus und kann dann Euro oder Dollar direkt in Bitcoin tauschen. Ziemlich unkompliziert. Die gekauften Bitcoin speichert man dann in einer digitalen Wallet. Das ist wie dein digitales Portemonnaie. Gibt's als App fürs Handy oder den Computer oder als sicheres Hardware-Gerät.
Eine Wallet? Und ist das dann auch sicher? Man hört ja immer wieder von Hacks und Diebstählen. Ist Bitcoin wirklich sicher?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da muss man unterscheiden. Die Bitcoin-Blockchain selbst, das Protokoll, das Netzwerk, das ist extrem sicher. Das wurde noch nie gehackt, also keine Transaktion gefälscht oder rückgängig gemacht. Die Risiken liegen fast immer beim Nutzer oder bei den Plattformen, die er nutzt. Also unsichere Passwörter, Phishing-Mails, auf die man reinfällt oder dass man die Zugangsdaten zur Wallet verliert oder eine Börse wird gehackt. Die Technologie ist robust, aber die Verantwortung für die sichere Verwahrung liegt halt vielmehr bei dir selbst als bei einer Bank.
Okay, verstanden. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, kann Bitcoin unser normales Geld ersetzen? Wird der Euro bald abgeschafft?
Also nach heutigem Stand eher unwahrscheinlich, dass Bitcoin Fiat-Geld komplett ersetzt. Dafür sind die Hürden Volatilität, Skalierung im Alltag, Regulierung noch zu groß. Die Rolle als digitales Gold, als Wertspeicher, als Alternative im Finanzsystem, die scheint im Moment viel stärker. Eher eine Ergänzung, vielleicht eine Konkurrenz, aber kein vollständiger Ersatz in naher Zukunft. Aber, und das ist wichtig, Bitcoin hat die Debatte über Geld fundamental verändert. Das ist sicher.
Gut, dann lass uns noch mal ganz kurz die Hauptunterschiede auf den Punkt bringen. Bitcoin versus normales Geld.
Finanziell unbegrenzt vermehrbar. Intransparent, Geldpolitik oft nicht nachvollziehbar, basiert auf Vertrauen in Institutionen. Im Grunde, Code gegen Komitee, Mathematik gegen Politik, Dezentralität gegen Zentralisierung.
Okay, das wirft natürlich Fragen auf. Wenn etwas so Grundlegendes wie Geld auch dezentral organisiert werden kann, durch Code und dein Netzwerk, was bedeutet das jetzt für dich, der du uns zuhörst?
Ja, genau, das ist der Punkt zum Weiterdenken. Wenn die Zentralisierung beim Geld herausgefordert wird, wo könnte das noch passieren? Welche anderen zentralen Systeme in unserem Leben, digitale Identität, Verträge, vielleicht sogar Wahlen, könnten durch solche dezentralen Technologien verändert oder ergänzt werden? Bitcoin könnte da wirklich nur der Anfang sein. Eine Technologie, deren volle Auswirkungen wir vielleicht erst in Jahren verstehen werden.
Das war's für heute mit Einfach Bitcoin. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gerne in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.